Schön die Backen voll, Bibi.
Ja, ich war gerade noch mal schönes Backenhörnchen.
Ich höre gerade nichts, Vivi. Ich habe Huddel. Ich habe ganz viel Huddel.
Hallo.
Ah ja, doppelschen nochmal. Oh Gott.
Top. Ach, nee, jetzt höre ich dich nochmal, oder?
Ja, aber ich habe dich falsch rum drin.
So. Jetzt aber. Mein Opa hat mich früher, mein Spitzname von meinem Opa war Schmalzbäckchen.
Oh. Das ist süß.
Ja. Und wenn es dann nach dem Essen Nachtisch gab, und ich hatte immer schon richtig Bock auf Nachtisch, hat er immer mich angeguckt und hat gesagt, ach, da ist noch Platz, Schmalzbäckchen.
Bist du Team Eis oder Team Kuchen als Nachtisch?
Kuchen. Hm. Ich liebe Eis, das darf jetzt nicht falsch rüberkommen, aber ich habe das Gefühl, dass ich ja beim Essen eh so ein Fass ohne Boden bin. Hm. Und Kuchen hat mehr Substanz. Macht das Sinn, was ich meine?
Ja. Ich finde beides geil, so als Kombi. Kann ich sehr gut mitarbeiten.
Ja, aber so ein geiles Stück Torte mit Sahne noch.
Nee, würde ich jederzeit einen Eisbecher vorziehen. Fände ich, glaube ich, geiler.
Ja, ich nicht, nee. Aber wie gesagt, ich habe jetzt hier meine dunkle Schokolade. Ich fühle mich ja immer so gesund, wenn ich dunkle Schokolade esse.
Die ist aber auch lecker. Ich mag ja auch keine Vollmilchschokolade.
Ja, deswegen gibt es jetzt hier die gute, zart-bitter, frisch aus dem Kühlschrank.
Um, um, um.
Vielleicht hilft das auch bei der Temperatur.
Gut möglich. Oh, ich habe mir letztens Kinder-Pingui gegönnt. Die waren im Angebot, ich konnte nicht dran vorbei. Und dann so eisgekühlte Kinder-Pingui, also so eins dann. Oh, das war schon gut.
Ich überlege gerade, wann ich das letzte gegessen habe. Ist das lange her? Ich kann mich nicht daran erinnern, wann es genau war.
Ja. Oder, was ich auch schon ewig nicht mehr gegessen habe, ist eine Milchschnitte.
Die aber auch nur eisgekühlt.
Alles eisgekühlt und nur die originalen Sorten. Mir braucht da keiner mit Sachertorte oder Erdbeerkirsch oder was für einen Scheißdreck zu kommen. Original.
Nee.
Aber Kinder-Pingui fand ich schon immer ziemlich geil. Kinder-Maxi-King war nicht so meins.
Nee.
Zu viel Nuss.
Nee, ist auch nicht so meins. Ich habe vor kurzem das erste Mal dieses Ben & Jerry's Eis, dieses Sandwich-Eis mit Cookie Dough innen drin probiert. Das war schon, das war pornös, ne?
Echt?
Ja.
Ich muss ich mal gucken, ob ich das finde, weil das mag ich ja auch sehr gerne.
Ja. Ich mag ja sowieso gerne diesen Cookie Dough.
Mm.
Und wie ich dann gesehen habe, das gibt's jetzt auch als Sandwich-Eis. Oh. Es war zwar natürlich unverschämt teuer, wie immer.
Klar.
Die Marke bezahlt man. Aber es war schon geil.
Also an euch alle da draußen, wenn ihr Eis produziert. Wir testen. Gar kein Problem.
Aber das kommt ja gar nicht gut bei uns an.
Ja, das stimmt wohl.
Das ist ja der Mist.
Ja.
Oh Mann, ey.
So, jetzt haben wir schön über Eis gesprochen. Draußen sind's keine Ahnung, gefühlte 40 Grad.
Also das Auto hat eben auf dem Heimweg von der Arbeit, ich glaube, meins hatte 36 Grad angezeigt.
Ja, meins auch so um die 4,35, ja. Also es ist auf jeden Fall nicht mein Wetter, deins auch nicht.
Nee.
Also wir sind uns einig, hätten wir jetzt einen Strand, ein Meer und eine Poolbar oder eine Beachbar.
Würden wir auch nicht aufnehmen jetzt gerade, oder?
Das wäre aber schon eine coole Location zum Aufnehmen.
Würde das funktionieren von der Geräuschkulisse her?
Hinten immer so ein geiles Meeresrauschen. Wie cool wäre das denn?
Ja, meinst du, dann würde man doch uns gut verstehen?
Klar, natürlich.
Okay, Special Edition.
Oh, das wäre so gut. Aber gut, man kann ja träumen.
Ja. Oh Mann. Egal, es geht, es geht. Ich hatte eben meinen Kühlakku. Wie letztes Jahr. War das nicht schon mein Tipp letztes Jahr?
Kann gut sein, ja.
Als ich gesagt habe, dass ich mir den immer auf die Hauptschlagader meinen Kühlakku lege, um die Kerntemperatur runterzubringen.
Drachenstunde, der Fantasy-Podcast.
Wir haben übrigens alle unseren ersten Geburtstag vergessen.
Shit. Oh nein. Wir wurden doch noch erinnert. Oh.
Ja, aber ich hab's voll vergessen. Mich hat nur die Podigee-App dran erinnert. So, hallo, sie hatten Geburtstag und so.
Und wann war es denn? 15. 6.
Ja.
16.
15.
Vielleicht hau ich da gleich noch so einen nachträglichen Post raus.
So, upsi. Wir haben da was vergessen. Shit. Ja gut, heute ist der 18. Ein paar Tage zu spät. Passt zu uns, was sowas angeht.
Ich wollte gerade sagen, komm, ich hau den noch raus nachher.
Ja.
Ich mach da irgendein Bildchen. Vielleicht kriege ich es ja hin, dass die Drachen Geburtstagskuchen auspusten.
Oh, das wäre so süß, wenn dann Dina was auspustet. Und hinten dran stehen Papi und Mami und feuern an. Oh, das wäre schon süß.
Ja, genau. Komm, ich versuch's. Dann gibt's den heute. Passend. Donnerstags.
Top. Weißt du denn noch, was in Kapitel 2 so abging?
Nein. Ja, doch, doch, doch. Ich hab mich kurz sammeln müssen, aber ich weiß es, tatsächlich.
Dann hau raus.
Jetzt hast du mich unterschätzt hier. Also, das war ja nach der Ratssitzung in Arisha und Zayden hat Brennan und Violet so ein bisschen zu ihrem Glück gezwungen, hat die zwei alleine gelassen, dass die sich mal noch ein bisschen aussprechen können nach all der Zeit. War es jetzt das zielführendste Gespräch? Nee. War es aber trotzdem notwendig? Ja, ich denke schon. Also, so richtig viel gelernt haben wir in dem Gespräch nicht, weil Violet Brennan auch konstant unterbrochen hat. Das hat mich ja so ein kleines bisschen genervt. Hat Rebecca aber bestimmt extra so geschrieben. Naja, und dann ging es aber endlich zu den Drachen. Das war eigentlich so das, was dann am Ende vom Kapitel das Ganze noch mal so ein bisschen interessanter gemacht hat, würde ich sagen.
Ja, Teenager in Dinah war ein Highlight.
Ist erwacht. Sie ist erwacht. In neuer Farbe, in neuer Größe, mit neuer Laune.
Oh ja.
Findest du das eine gute Zusammenfassung?
Grandios. Ja, doch. Vor allem von Dinah. Das ist die perfekte Zusammenfassung von diesem Tier.
Gut. Ja, und sonst so richtig viel ist ja dann nicht passiert mehr.
Nö. Trigger? Keine?
Nee, oder?
Mm-mm.
Ich glaube nicht. Nein.
Nö. Spoiler?
Auch nicht?
Nö. Nö. Ich habe nur gleich noch eine Frage an dich. Mal gucken, ob ich mich dran erinnere, wenn wir da sind.
Ach so, du weißt noch nicht mal genau, was es war.
Doch, ich weiß, was es war, aber ich will die Frage an der Stelle stellen, an der
Ach
sie
so,
besser ins
du
Kapitel
hebst sie
passt.
Dir noch auf.
Ja.
Ah, verstanden. Okay, okay.
Genau.
Ja.
Dann Vorwort. Wir sind wieder bei Major Ephendra, Leitfaden für den Reiterquadranten. Unautorisierte Ausgabe.
Die hat bestimmt Markim nicht gefallen.
Ja, und die Gute findet hier für einen kurzen Moment oder eine einzige Sache den Infanterie-Quadranten wesentlich cooler als die Reiter. Anscheinend wissen die Reiter nämlich nicht, wie man einen Abschluss feiert. Also vielleicht die inoffizielle Feier, aber nicht das offizielle. Das macht wohl der Infanterie-Quadranten ein gutes Stück besser. Die haben da anscheinend eine geile Abschlusszeremonie. Und die Reiter denken sich, nö, wir machen das wie immer.
Ja, ich weiß auch einfach nicht, ob das an Fitzgibbons liegt. Oder also an diesen Leuten, die da das Sagen haben. Oder ob einfach die Reiter generell sich so komplett davon loslösen und sagen, nee, wir machen besser unsere, wie du sagst, informellen Partys. Lass da vorne diesen Kladderabatsch ablaufen. Was soll's. Aber ich wüsste halt jetzt schon gerne, wie die Zeremonie bei den Infanteristen abläuft, ob es da Trompeten, Fanfaren gibt, Konfettikanonen, was geht?
Sagst du Kladderabatsch?
Ja.
Ich sag Kladderadatsch.
Es hat sich übrigens niemand beschwert, dass ich sage, der hat nichts auf dem Ei.
Doch, Marc hat sich beschwert. Marc meinte sofort, dass dein Sprichwort falsch ist und ich aber die falsche Person wäre, um das anzugreifen.
Aber es hat sonst sich niemand beschwert. Also ich bin jetzt einfach mal so dreist und sage, es scheint zu funktionieren.
Ja, meine Sprichwörter funktionieren ja auch, obwohl sie falsch sind. Wunderbar. Ja.
Nee, aber ich wäre wirklich gern dabei bei den Infanteristen. Was
ich auch.
So, was die damit meinen mit, dass das so scheinbar hier so ganz toll ist, diese Abschlusszeremonie. Ja, was ist denn da dran so toll? Das hätte sie ruhig auch mal erwähnen können, oder?
Vielleicht gibt's da auch geiles Essen, die werden geehrt. So wie man so sich eine Abschlussfeier vorstellt.
Vor allem, woher weiß sie, dass das bei denen so geil ist? Haben die sich da danach drüber ausgetauscht?
Bestimmt.
Meinst du, die hat dann auf dem Stützpunkt, hat einer von den Infanteristen gemacht, ha, bei uns war's geiler.
Klar, aber dass die darüber sprechen, finde ich jetzt gar nicht so verwunderlich, muss ich sagen. Ich würde natürlich auch gern wissen, was jetzt so die Heiler und die Schreiber machen. Ist das bei den Heilern vielleicht so, keine Ahnung, die sind alle high, weil sie irgendeinen Dampf in der Luft haben?
Irgendein Kraut inhaliert.
Und die Schreiber, die sind noch so stoisch.
Ja, vielleicht ist das erste offizielle Lächeln nach 3 Jahren.
Herzlichen Glückwunsch, Sie haben bestanden. Sie dürfen jetzt offiziell lächeln.
Meinst du, da rutscht auch Marke mal ein kleines Grinsen raus?
Nee, im Leben nicht.
So, und jetzt alle gemeinschaftlich. Ha, ha, ha.
So in etwa. Ja.
Oh Gott.
Schön.
Naja, gemein. Jetzt waren wir wieder ein bisschen gemein, oder?
Nur ein bisschen. Ist, glaube ich, aber okay.
Ich kann aber verstehen, warum das hier eine unautorisierte Edition ist oder warum das vielleicht Markim nicht gefallen hat. Es klingt halt sehr informell. So ein Buch würde ich jetzt auch vielleicht nicht veröffentlichen, wenn ich Markim wäre. Oder?
Richtig, aber sind schon die interessanten Bücher zu lesen.
Ja, vom Tonfall her erinnert es mich auch einfach immer noch an Brennans Tagebuch. Und dann denke ich mir halt so, vielleicht besteht da ja eine Verbindung. Ich meine, wir haben schon genug drüber diskutiert und theorisiert, nennt man das so?
möglich.
Spekuliert, egal.
Alles.
Oh, das wäre es ja noch nachher. All of the above. Das wäre doch auch noch was, wenn es. Ich habe ja immer gesagt, ich denke, es ist eine Frau. Was wäre, wenn es jetzt nachher Brandon wäre? Wäre ich mal wieder völlig auf dem falschen Dampfer gewesen.
Ich weiß es nicht. Bleibt spannend.
Ja.
Ich glaube, im Hörbuch ist es doch eine Frau, oder?
Ja, da fragst du jetzt die falsche. Ich habe original noch nichts gehört.
Doch, ich glaube schon. Aber ich bin mir auch nicht mehr sicher. Ich glaube, irgendjemand hat mir das mal geschrieben. Gut, starten wir mit dem Kapitel.
Jo.
Wir sind nicht mehr in Arisha, sondern wir sind auf gutem Wege nochmal Biscayeth zu erreichen. Es ist dunkel und sie versuchen, also sie sind eine Stunde vor Sonnenaufgang, also sie waren jetzt die ganze Nacht unterwegs und sie wollen versuchen, außer Sicht zu bleiben. Ich finde es ein bisschen lustig, dass so eine Schar von 10 Drachen? 8 Drachen?
8. 8. Wir hatten doch 2 verloren.
Ja. Aber egal, 8 Drachen. Das sind Riesenviecher.
Na, mit Andana ja 9 schon wieder. Stimmt. Habe ich jetzt vergessen.
Aber egal, gut, Andana ist jetzt nicht so riesig. Aber trotzdem, mir sind 9 Riesen, die da durch die Gegend fliegen. Das bleibt ja jetzt nicht einfach so. Ne, da bist du ja nicht einfach außer Sicht.
Ja, außer es ist halt wie immer bewölkt. Ich stelle mir es dort ja so tendenziell fast immer bewölkt vor. Das hat aber einfach mit der Grundstimmung zu tun. Wenn ich uns Bilder erstelle für die Videos, ist immer mein Standardeingabe ist immer, es ist ein bewölkter Himmel.
Tern wirft ja dann ein, dass trotzdem jemand sie beim Landen sehen wird oder sehen könnte.
Ja, oder auch hören. Hören hätte ich mir eher gedacht, oder? Dass das so eine dumpfe Erschütterung gibt.
Genau, wenn er dabei noch jemanden anmotzt, hört man's Graulen auch noch. Er fliegt wohl seit 18 Stunden fast ohne Unterbrechung. Sie haben nur ein geringes Zeitfenster, um Andarna unbemerkt ins Vale zu schaffen. Wenn sie das verpassen, bringen sie jeden Schüppling in Gefahr. Was ist das für ein Zeitfenster? Wo alle schlafen?
Ich habe gedacht, die meinen bis zum Morgenappell, nennen wir es jetzt mal. Also bis so diese Verstorbenenliste losgeht und sie dann quasi sagen, wuhu, ich bin am Leben. Und dann damit die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Das dann ja auch noch mal interessant wird, weil schon in Band 1 wollten die ja Andana so ein bisschen näher studieren, nennen wir es jetzt mal nett. Ich habe jetzt einfach das als Zeitfenster mir vorgestellt, dass die versuchen, das alles vor der Morgenformation noch abzuhaken.
Also meinst du, Andarna unbemerkt ins Welt schaffen bedeutet unbemerkt von den Menschen, nicht unbemerkt von den anderen Drachen?
Ja, genau, richtig.
Okay, gut.
Ja, ich habe es jetzt nur auf die Menschen bezogen, weil dadurch, dass die im Whale ja auch ihre ganzen Jungtiere generell beschützen, bin ich jetzt mal davon ausgegangen, dass sie das vor den anderen Drachen nicht geheim halten, sondern wirklich nur vor allem vor der Führungsriege. Aber 18 Stunden im Reitersitz, jetzt mal ganz egal, ob du einen Sattel hast wie Violet oder nicht, ich bin jetzt keine Reiterin, das ist jetzt so ein bisschen mehr dein, ja, wollte ich gerade sagen, das ist ein bisschen mehr dein Gebiet, aber das muss doch unfassbar unangenehm sein, wenn ich dann noch mal aufstehe, da kriege ich doch die Beine auch nicht mehr so richtig in Form, oder?
Nee. Und dann müssen die ja abspringen. Das heißt, es ist eh alles steif und dann musst du dann von so einem Riesentier abspringen. Puh.
Ich würde wahrscheinlich aufkommen und instant nach vorne kippen. So.
Ja, es wundert mich wirklich, dass bei Violet da kein Knöchel durchbricht.
Ja, vor allem muss sie ja diesmal steiler rutschen. Da musste ich so lachen an der Stelle, weil Andana ja unten dran hängt und die jetzt ihre zusätzliche Körpergröße mitbringt. Und dann stand da so süß, ja, es ist diesmal ein steilerer Abstieg. Und ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, dass Andana ja jetzt automatisch dafür sorgt, dass Tern ein bisschen gerader steht. Klar, die hätte sich kurz ausklinken können, aber so müde wie die ist, hat das wahrscheinlich überhaupt niemand in Betracht gezogen, dass sie sich dafür kurz aus- und wieder einklingt.
Die haben ja auch keine Zeit. Also es ist ja, geht auch darum, dass Violet schnell runter ist von Tern und dass es dann auch zügig weitergeht. Und dann wäre dieses Ausklinken, Einklinken, hätte ja nochmal Zeit gekostet.
Ja gut, Zayden hätte unten als Retter stehen können und sie auffangen.
Der ist aber danach erst gelandet.
Ja, Tern hat mal wieder ein bisschen Gas gegeben als der anführende Drache da vorne dran, scheinbar.
Während sie noch in der Luft sind, wundert sich Violet, dass das Imperium überhaupt jemals zugestimmt hat, dass Drachen menschliche Reiter binden. Also das Imperium wusste ja, dass dadurch die Schlüpflinge einfach gefährdet sind. Durch die Menschen, durch die Greifenflieger, quasi durch alle. Und dann sagt Tern, ja gut, das ist ein Balanceakt, ne? Wir mussten uns irgendwie schützen. Die ersten 6 Reiter waren ja verzweifelt auf der Suche. Wir haben halt keine Daumen, um Schutzzauber oder Runen zu wirken. Und deswegen, naja gut, da mussten wir uns halt auf die Menschen einlassen und mussten mit denen so einen Pakt schließen. Man hat sich halt für die gegenseitigen jeweiligen Zwecke verwendet. Mehr jetzt erstmal nicht.
Ja, aber es ist so ein bisschen nochmal eine andere Sichtweise auf diese ersten verbundenen Reiter und Drachen, findest du nicht? Weil ich hab nicht mehr daran gedacht, dass die Menschen an die Drachen herangetreten sind. Das finde ich erstmal mutig, weil er sagt ja, dass die dass die an die herangetreten sind. Und das ist ja erstmal ein krasses Risiko, was da eingegangen wurde, dass die Menschen scheinbar ja auf irgendeine Art die Idee hatten oder herausgefunden haben, dass das erstens klappen kann, sich zu verbinden. Haben die auch schon geahnt, dass dann Siegelkräfte dadurch entstehen? Also das ist für mich so ganz schwer greifbar. Was denn?
Vielleicht sind die ersten sechs gar nicht die ersten sechs, sondern die dritten sechs, die vierten sechs, die aber erstmal überlebt haben.
Ja, aber ich würde gerne wissen, was gab da diesen inneren Anstoß, dass sie sich gedacht haben, das ist die Lösung. Wir gehen jetzt zu den Drachen, schlagen denen diese Verbindung vor und das ist die Lösung, um hier gegen die Venen zu kämpfen.
Ja, aber Vivi, das ist doch ähnlich wie bei den grandiosen Mathematikern und Menschen dieser Welt, die Nobelpreise gewinnen. Wo ich mir auch denke, wie kam Einstein auf diese ganzen Theorien und wie hat der oder der das und das rausgefunden? Puh. Schlaue Köpfe, ich beneide dich.
Also du meinst, unser Horizont ist nicht weit genug?
Ja, wir wurden leider nicht mit der Intelligenz gesegnet wie die ganz schlauen Menschen unter uns.
Ja.
Manchmal ist es einfach eine göttliche Eingebung, glaube ich.
Ja, okay. Ja, vielleicht
oder
ist es
Verzweiflung.
Das wirklich. Aber es klingt ja auf der anderen Seite auch so, als hätten die Drachen so grundsätzlich von sich aus auch schon das Problem erkannt, dass sie ja so... In sich sind die ja quasi wie schutzlos gegen die Venen. Weil ein Drache alleine kann jetzt nicht so immens viel anrichten, ne? Das Feuer kann denen nichts anhaben. Was hätten denn Drachen alleine überhaupt für eine Chance gegen Venen?
Können die denen den Kopf abbeißen?
Ich habe irgendwie das Gefühl, weil die das nie in Betracht überhaupt ziehen, dass das jetzt auch nicht so richtig funktioniert, oder?
Deswegen, die Frage hört sich doof an, aber die war tatsächlich ernst gemeint. Weil ich habe immer das Gefühl, dass da gar nichts hilft. Weil Explosion
nee,
hilft
so
nicht.
Das.
Wenn du den Kopf abbeißt, ja, keine Ahnung, vielleicht geht er direkt wieder dran. Wupp.
Wie bei Frankenstein.
Tern sagt aber auch noch, dass keine der Spezies jemals durchweg ehrlich war. Violet ist ja dann direkt beleidigt und sagt dann, ja, mir wird es gar nicht in den Sinn kommen, dich anzulügen. Und damit spielt sie ja nochmal darauf an, dass Tern ihr so viel verheimlicht hat.
Ja, er nimmt es auch noch erstaunlich gelassen hin. Er gibt ihr ja sogar so ein kleines bisschen Recht und es ist so, als würde er sich entschuldigen, ohne sich zu entschuldigen. Hm. Was ich halt einfach nicht notwendig finde, weil ihm mache ich noch weniger einen Vorwurf wie Zayden, muss ich gestehen. Weil ich halt wirklich finde, dass er einfach zu seinem Wort Segel gegenüber gestanden hat. Und das finde ich super wichtig, dass man sich innerhalb einer Partnerschaft, und ich meine, das ist ja bei denen die intimste Art von Partnerschaft, die es geben kann, und dass er das Vertrauen nicht missbraucht hat. Ja, da würde ich ihm jetzt gar keinen Vorwurf draus machen. Und gerade sie erwartet doch von Zayden nachher genau das Gleiche, dass er eigentlich in ihrer Beziehung auch das am meisten wertschätzt, diese Art von Vertrauen und so. Ja, da misst sie ein bisschen mit zweierlei Maß. Aber er reagiert gechillt, weil er, glaube ich, im Moment merkt, die kann nicht mehr viel einstecken, bevor sie durchdreht. Ich glaube, das ist mehr so ein beschützendes und besänftigendes, ja, war jetzt nicht so geil und... Jo, ich denke nicht, dass der so grundsätzlich es anders machen würde, wenn er nochmal die Chance hätte.
Nee, ich glaube auch nicht.
Ich glaube auch, dass die Drachen bis Ende Buch 3 mit nicht allem ehrlich sind oder super viel zurückhalten. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das mehr so in die Richtung auch geht, was Zayden macht. Keine direkte Lüge, aber alles, was nicht erzählt werden will, wird umschifft oder umschrieben.
Mhm.
So eher.
Sie nähern sich und Violet soll sich bereit zum Absitzen machen. Und Absitzen im Flug ist Teil des zweiten Jahres. Das heißt, das kann sie nicht. Tern ist sich auch relativ sicher, dass es sie zerreißen würde. Endana ist dann ziemlich schnippig und sagt dann, das kannst du nicht wissen. Tern antwortet gar nicht, der knurrt nur so dumpf. Und ja, Violet versucht dann zu mitteln zwischen den beiden. Aber funktioniert auch nicht so wirklich. Und dann finden wir heraus, dass Endana sich 20 Minuten lang geweigert hat, das Geschirr anzuziehen. Also war das alles, glaube ich, in Risha doch noch ein bisschen schwieriger mit ihr, als man erst gedacht hat.
Es ist aber so schade, dass uns das so wie dieses Sattelanziehen
ja
nicht beschrieben wurde, diese Szene. Da bin ich wirklich ein bisschen traurig, weil ich wüsste auch gerne, was sie schlussendlich oder wer sie davon überzeugen konnte, es anzuziehen.
Ja, oder
ich glaube nicht,
sie,
dass es Tern war.
Oder ob sie einfach mit drei Mann festgehalten haben und dann drüber gezogen haben und fertig.
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, die hätte in ihrer jetzigen Laune, hätte es Verletzungen gegeben.
Vielleicht gab es die und wir wissen von denen einfach nur nichts. Es ist alles möglich. Tern sagt dann auch, dass sie dieses Manöver nie durchführen wird. Also er verbietet es hier, ihr hier schon und es dauert ja noch so ein bisschen. Und dann sagt Indana, vielleicht mach ich's halt, wenn du dich weigerst. So ein typisches Teenager-Gespräch. Aber sie ist so müde dabei, muss dann erstmal gehen. Tern sagt dann ja auch, vielleicht solltest du zuerst an deinen eigenen Landungen arbeiten, bevor du unsere Gebundenen auf einen Flug zu Melek mitnimmst. Und Violet weiß jetzt schon, oh Gott, das wird so anstrengend mit den beiden.
Ja, ich weiß auch nicht, wie ich mit so einem Teenager-Drachen wäre. Also, ich meine, auf der einen Seite, sie ist halt schon super süß die ganze Zeit gewesen und Violet liebt sie halt, ja. Das, ja, okay. Aber so Teenager, so ein ganzes Jahr, wenn jemand einfach nur aus dem Grundprinzip heraus allem und jedem widerspricht. Oh, das ist schon heftig. Und wenn du dann noch diese Stimme im Kopf hörst und ich meine, so richtig oft abschirmen tut sich Violet von ihren Drachen ja nicht. Oh, nee. Ich glaube, meine Nerven wären so dünnhäutig irgendwann. Ich bin froh. Siehst du mal, ich habe die ganze Zeit immer gedacht, ich hätte so gerne Drachen, aber ich hätte nicht gerne Teenager-Drachen. In der Zeit muss ich denn aussiedeln.
Obwohl sie ja, zu Violet ist sie ja ganz nett. Sie ist ja nur zu Taryn so völlig drüber. Ich würde mal gerne wissen, wie sie zu The Gale ist. Ähnlich wahrscheinlich, aber ich glaube, am meisten bekommt Taryn ab.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das wäre so meine Reihenfolge, die ich fühle, dass Taryn so das meiste abbekommt. Dann The Gale, aber ein gutes Stück drunter. Ich glaube, mit The Gale fühlt sie sich eher dann so wie so verbunden, so gemeinsam gegen Taryn so ein bisschen, weil The Gale sie ja auch dann oft in Schutz nimmt. Und ich glaube, bei Violet reißt sie sich noch am meisten zusammen. Aber die kann auch schon Violet gegenüber. Weil in dem Kapitel davor hat ja Violet, ohne eigentlich was Falsches zu sagen, auch schon mal so ein kleines bisschen ein Krummler abbekommen.
Ja, ja,
also
klar.
Also die kann auch schon Violet gegenüber tatsächlich. So.
Klar.
Aber das schon wieder.
Es macht's ja auch ein bisschen spannender, alles ein bisschen lustiger, ne? Ich sag mal, das ist jetzt ja hier alles auch schon eine schwere Kost teilweise. Und dann ist so ein Teenager, der so ein bisschen Pep in die Sache reinbringt, schon ganz lustig. Weil wir ja auch nichts damit zu tun haben. Also es betrifft uns ja nicht. Wir finden es einfach nur cool.
Ja, warum mir halt nur Taryn hier gerade so leid tut, ist, weil Violet sich ja fast so ein bisschen verhält wie Indana. Der hat ja gerade nicht nur mit einer Zicke zu tun, sondern jetzt kommt auch Violet dann direkt noch hinterher und sagt zu Taryn, er soll The Gale sagen, dass die Zayden sagen soll, dass sie mit ihm sprechen will. Also alleine, dass Taryn das macht, der hat doch da einfach, glaube ich, nur noch seine Ruhe haben wollen und hat gedacht, so,
der komm, hat kapituliert.
Jetzt lass die Mädels hier mal einfach alle sein. Aber jetzt mal ehrlich, das ist doch fast, als hätte er zwei Teenager-Töchter gerade vor sich, oder?
Ja, ganz schrecklich. Und dann hat er noch The Gale, die auch ordentlich zickig sein kann.
Dass die das überhaupt gemacht hat, die muss das doch ultra lächerlich gefunden haben.
Ja, vielleicht hat er auch einfach selbst Zayden Bescheid gesagt, dass er The Gale umgangen ist, weil er sich gedacht hat, nee, das da tue ich mir jetzt nicht mit der dritten auch noch an. Kann ich mir vorstellen.
Oder Taryn hat so verzweifelt geklungen.
So, und jetzt kommt ja dieser sehr unelegante Abstieg. Sie prallt relativ hart auf den Boden auf, taumelt dann so nach vorne, fängt sich dann aber Gott sei Dank. Und dann geht's halt darum, dass Indana wieder schnell rausgeschafft wird. Taryn sagt ihr dann, jetzt kommt meine Frage, der Geschwaderführer nähert sich. Er ist ja bald kein Geschwaderführer mehr. Wie nennt er sie denn im Buch, nennt Taryn denn Zayden in Buch 2? Ich weiß noch, wie er ihn in Buch 3 nennt, aber ich weiß nicht mehr, wie er ihn in Buch 2 nennt.
Ja, Buch 3 weiß ich auch. Aber jetzt fragst du mich hier Dinge, oh mein Gott.
Ich war auch zu faul, um nachzuschlagen. Ich dachte, irgendeiner wird das schon wissen und mir sagen können.
Ich hätte eine Vorwarnung gebraucht, dann hätte ich das auch angeschaut.
Nee, dann lass doch die Zuhörer und Zuhörerinnen uns das schreiben. Komm, wir kriegen bestimmt einen netten Kommentar von einer Person, die uns das schreibt. Ich weiß nicht, ob er Lieutenant genannt wurde oder ich weiß es nicht.
Das wäre irgendwie ein bisschen uncool, oder? Ich finde, Geschwaderführer, also Wingleader, klingt ja irgendwie noch nice. Aber so Lieutenant hat irgendwie nicht so diesen...
Nee, Sound. Ring.
Sound, Ring to it.
Ja. Buch 3 finde ich auch nochmal cool, wie er ihn nennt.
Ja, ich überlege gerade, wie könnte er ihn denn nennen? Jetzt mal so ganz kreativ aus der Hüfte geschossen.
Der weg ist. Nein, keine Ahnung.
Wow. Nee, keine Ahnung. Oder er sagt tatsächlich irgendwas, was mit seinem Titel in Arisha zu tun hat.
Aber das ist hier ja noch nicht so klar. Das kommt ja auch erst mehr in Buch 3.
Nee, hier sagt er ja auch noch Wingleader.
Aber ja, aber der ist ja jetzt nur noch ein Kapitel Wingleader und da hat sich das ja erledigt. Deswegen, irgendwann muss da ja was anderes kommen. Aber ich weiß es nicht mehr. Deswegen,
your beloved.
Haut mal in die Tasten bitte und schreibt uns, Wie wird denn Zayden in Buch 2 genannt? Das wäre cool. Zayden kommt jetzt und Tern und Segel hauen schon wieder ab. Und Zayden ist so ein bisschen, ich glaube, der ist schon genervt, auch wenn es hier nicht steht. Er sagt, hier steht ja nur, fragt Zayden, aber ich glaube, der ist schon so ein bisschen genervt, dass sie ihn nicht direkt gefragt hat, sondern über Umwege.
Ja, ich glaube, eingeschnappt ist so das gute Wort dafür.
Ja, danke, genau.
Ich wäre aber auch eingeschnappt, muss ich jetzt genauso gestehen. Vielleicht wäre ich nicht nur eingeschnappt, ich glaube, ich wäre auch so wirklich jemand, der dann sagen würde, also jetzt wird's kindisch.
Ja, vor allem, weil sie ja sagt, dass sie ihn am liebsten in die Haare greifen würde, ihm einen Kuss geben würde und so, ne? Und sie sagt dann ja, so miteinander zu reden erscheint mir etwas zu intim. Und dann denke ich mir so, ja, aber ihr seid doch gerade eigentlich auf einer Mission, leise und unerkannt irgendwo zu sein. Dann bietet sich doch das Reden im Kopf relativ gut an, um nicht aufzufallen.
Ich frage mich halt, jetzt können wir das darüber ja sprechen, wir sind ja in Buch 2 unterwegs, wie gut sie sich hier Zayden gegenüber abschirmt in diesen ganzen Momenten, wo sie dann auf der einen Seite so pissig zu ihm ist und dann aber, wie du sagst, immer wieder daran denkt, was sie eigentlich mit ihm machen möchte. Da frage ich mich, weil er ja dann doch auch zwischendrin so verzweifelt wirkt oder so wirklich Angst auch hat, wie es weitergehen könnte, ob die sich da so gut gerade abschirmt. Oder ob der in seinem ganzen eigenen Wirrwarr einfach nicht so richtig drauf achtet, was da an Schwingungen ankommt.
Kann gut sein. Er ist ja auch verwundert, dass sie ihm nicht die kalte Schulter zeigt. Also ich glaube, er hat da schon noch mit mehr gerechnet und ist verwundert, dass da so wenig Abstand von ihr kommt.
Ja, ich überlege halt auch, der hatte ja noch nie eine Beziehung in der Art. Und ich weiß auch nicht halt, wie gut der mit Konflikten bisher umgehen konnte oder musste. Ob der überhaupt schon mal so in so einer intimen Weise Konflikte ausgetragen hat. Weil ich glaube, Liam und Garrick, da gibt's nicht viel Konflikte. Imogen, was soll er für Konflikte groß mit der haben? Ich glaube, der ist das einfach auch gar nicht gewohnt, dass jemand überhaupt längere Zeit ein Problem mit ihm hat. Außer Dane.
Und dann kommt eigentlich die beste Aussage von Zayden. Kommunikation ist nicht deine Stärke, oder? Deine schon? Ihr beide seid da scheiße drin.
Also, ja, das ist Not gegen Elend.
Aber angeblich wollen sie daran arbeiten, genauso wie am mentalen Schutzschild.
Aber wenn die beide jetzt Not und Elend sind, finde ich tatsächlich sogar, dass er noch ein mini bisschen besser kommuniziert.
Nee.
Nicht gut. Also Ich mache jetzt hier nicht meine Zayden-Verteidigungs- Art, das kommt jetzt noch nicht. Aber ich finde, wenn es wirklich um Kommunikation geht, ist er noch ein Müh besser wie sie.
Nee, die sind beide auf ihre Art und Weise scheiße darin.
Aber ich schwöre dir, bei ihr, da kommen doch Liliths Gene durch. Das sind doch 100% sind das doch die Gene von Lilith. Und Mira ist genauso, 100%.
Es kann gut sein, aber bei Zayden kommen die Gene von Fenn durch. Und ich glaube auch nicht, dass der offenste Kommunikator war.
Nee. Ich glaube, dass Brennan auch nicht so krass gut kommuniziert, aber ich glaube, der ist noch ein bisschen rationaler.
Und Mira ist einfach nur emotional.
Genau, richtig. Die ist so richtig irrational. Und Violet, die ist schmollend und irrational. Und schlecht im Kommunizieren.
Ja, und Zayden ist sehr, sehr geheimnisvoll, hält zu viel zurück und kann auch nicht kommunizieren. Toll.
Wer von unseren Reitern ist denn jetzt eigentlich gut im Kommunizieren?
Widdock.
Ich weiß nicht. Ich glaube, dass der auch viel von sich zurückhält und das mit seinem Witz überspielt. Und das ist ja dann irgendwo auch nicht so ganz authentisch.
Ja, aber da geht es um ihn selbst. Wenn es um seine Freunde geht, kommuniziert er ordentlich. Und dann stellt er auch seine Freunde zur Rede. Ich erinnere an Buch 3, als er da Violet auf den Inseln da zur Seite holt.
Okay, also du sagst, Riddock ist ein guter Kommunikator.
Also ich glaube, dass auch Sawyer und Rhiannon wesentlich bessere wesentlich besser in der Kommunikation sind als alle anderen. Ich kann es den Gezeichneten nicht mal so hundertprozentig vorwerfen, weil ich glaube, wenn du so eine Hintergrund-Lebensgeschichte hast, dann bist du geprägt und dann bist du allgemein viel geheimnisvoller unterwegs. Ja, aber auch Violet hat so eine brutale Story hinter sich. Entschuldigt das Ganze? Nö.
Mhm.
Aber ich find's jetzt hier nicht so ganz okay, dass er so das auf sie alles abschiebt. Und sagt dann, naja, wir arbeiten da dran. Ja, solltest du bitte auch dran arbeiten. Aber gut. Sie können jetzt hier auch nicht wirklich weiter sprechen, denn sie kann sich ja von Dane noch nicht so wirklich gut abschirmen. Und anscheinend fand Zayden die Idee, ihn einfach vom Viadukt zu stoßen, auch gar nicht so schlecht. Jo, hätte aber auch nicht viel gebracht.
Außer Probleme?
Ja, natürlich, Riesenprobleme. Das ganze Unterfangen hätte das auf den Kopf gestellt.
Ich wollte gerade einen Gedanken äußern und ich bin aber nicht sicher, wie ich den äußere.
Um Gottes Willen.
Nee, es ist keine wilde Theorie. Ich will dich jetzt nicht gerade verwirren. Aber sie fragt ja nach den Schreibern. So grundsätzlich will sie ja jetzt hier wissen, ob außer den Reitern irgendwie noch andere die Revolution unterstützen. Es waren ja auch in diesem ganzen Rat nur Reiter, haben wir ja gesagt. Und gerade als er antworten will, bremst sie ihn ja dann aus und ihr fällt ein, ach nee, hups, ja, nicht, dass ich ausspioniert werde. Ich find's auch schwer, wie sollen die denn überhaupt andere Quadranten rekrutieren? Weil die Gezeichneten sind ja alle im Reiterquadranten. Das war ja diese Regel, die müssen in den Reiterquadranten oder müssen sterben. Das heißt, er kann ja auch nur den Leuten vertrauen. Alles andere sind ja Außenstehende. Also ich frag mich auch, wie sie sich das überhaupt vorgestellt hat. Weil du musst ja jedes Mal, wenn du an jemanden rantrittst, der nicht gezeichnet ist, läufst du ja Gefahr, dass der das nutzt, um dich zu verraten. Also ich wüsste gar nicht, wie ich das überhaupt angehe, wie ich da überhaupt jemals jemand anderem vertrauen könnte.
Ja, aber das ist ja ein Gedanke, der ihr nicht kommt, weil sie hat ja auch bei den Schreibern Menschen, denen sie vertraut, wie Jasenia, wie Markham noch.
Mhm, genau.
Deswegen ist das, glaube ich, einfach von ihr eine andere Denkweise als von Zayden.
Mhm. Und dann geht's hier um Dane. Welch Freude. Hattest du gesagt, und sie sagt dann so dieses 1% lässt sie noch zögern und ja, ich hätte sie gern geschüttelt an der Stelle, weil riskier doch für das 1% doch noch ein paar Leben, nur um sicher zu sein. Was macht eine Chance mehr denn jetzt noch aus? Nachdem ich ihm 20 Chancen gegeben habe, kann ich ihm doch auch noch die 21. geben. Ich habe doch noch ein paar Freunde, die draufgehen könnten. Also da halte ich sie gerade jetzt für eine dumme Nuss. Nee, wenn er sich nachher noch mal beweisen kann, okay.
Finde ich gar nicht.
Aber hier.
Wir haben immer noch im Hinterkopf, dass es ihr bester Freund war. Und dann zweifelst du schon daran, ob das alles von der Person wirklich so war, wie es sich darstellt, oder ob sie vielleicht von irgendeinem gezwungen wurde, das so oder so zu tun.
Okay. Daher oder kann kontrolliert
ich,
wurde.
Ja, dementsprechend kann ich dieses 1%, das zweifelt und sie anschreit und sagt, hallo, überleg mal bitte weiter und such ein Gespräch, und kann ich schon verstehen. Du willst auch keinen deiner engsten Menschen direkt fallen lassen.
Nee, ich überlege nur gerade, wo ich so meine persönliche Grenze hätte. Er hat ja schon in Buch 1 ein paar von meinen Grenzen massivst überschritten. Und sie hat ja nicht bei dem ersten Fehlverhalten ihn abgecancelt. Das hat sie ja nicht, hat sie ja definitiv nicht. Und ich überlege die ganze Zeit, ob ich aber so viele Chancen gegeben hätte wie sie. Natürlich, vielleicht hätte ich dieses 1% im Hinterkopf und würde zumindest denken, egal, er hat mich ausspioniert, bla bla bla. Er wollte bestimmt nicht, dass ich sterbe. Das gebe ich ihm ja auch. Das würde ich bestimmt auch nicht glauben. Aber ich würde hier ihm keine Chance, glaube ich, mehr geben. Da wäre bei mir jetzt Ende der Fahnenstange erreicht. Und das ist so der Unterschied zwischen ihr und jetzt mir vom Gedanken her. 1% zögern, dass ich denke, der wollte nicht, dass ich sterbe. Gebe ich ihm, gebe ich ihr, bin ich fein damit. Aber bei mir würde er jetzt keine Chance mehr bekommen. Das wäre halt vorbei.
Aber das finde ich fair. Jetzt geht's halt um die Frage, ob sie sich gegenseitig vertrauen. Ja, in dem Sinne, weil ihre Leben aneinander hängen. Aber der Rest ist ein bisschen schwierig. Kann ich nachvollziehen. Also, dass sie da jetzt sagt, ach nein, du bist die Liebe meines Lebens, ich vertraue dir zu 1000%. Yeah. Mm. Nee, also da finde ich ihre Antwort ist okay. Und jetzt ist halt die Frage, was machen sie mit Dane? Und sie sagt, bevor du irgendwas machst, lass es bitte erstmal mich probieren. Und dann kommen auch schon die Glocken von Beskyeth und es wird klar, oh, es bleiben uns nur noch 15 Minuten und wir müssen jetzt mal so ein bisschen was tun.
Meinst du, die haben so ein schönes Glockenspiel?
Bestimmt Big Ben 2.0 oder so.
Ich würde ihm auch nicht vertrauen komplett. Er vertraut ihr ja auch nicht komplett. Eigentlich grundsätzlich vertraut sich hier niemand so richtig komplett. Ich glaube wirklich nur, dass die Gezeichneten Zayden komplett vertrauen. Aber auch, weil sie von ihm abhängig sind. Ich glaube aber so andersrum. Ich glaube, Violet vertraut niemandem richtig. Ich überlege die ganze Zeit, wer vertraut sich da überhaupt ohne Schranken?
Ich glaube nicht, dass es im Reiterquadranten das gibt.
Nee.
Selbst bei unserer Crew nicht. Leider. Nee. Ich glaube, dass die sich schon sehr vertrauen, aber Violet zerstört das mit ihrer Art auch immer so ein bisschen. Dadurch, dass sie ja nicht immer direkt von Anfang an einweiht, obwohl es jedes Mal klar wird, es wäre besser gewesen, sie hätte sie von Anfang an eingeweiht. Ich habe Hoffnung auf Buch 4, dass sie es bis dahin mal gelernt hat.
Bisher ist die Lernkurve flach.
Ja, richtig. Steigung gleich 0, hätte ich jetzt mal gesagt.
Ja.
Mal gucken, ob es irgendwann exponentiell wird, das wird helfen.
Da, ja, das wird uns sehr helfen. Aber wie du sagst, jetzt hier müssen sie erstmal ein paar Dinge auf die Reihe bekommen. Sie schließt auch gerade innerlich so ein kleines bisschen das Gespräch mit Zayden erstmal ab. Das geht jetzt so Richtung Akte ein kleines bisschen. Sie sagt, er wäre jetzt auch ein ganz anderer Mensch nochmal.
Gut, die anderen sind ja jetzt auch da, ne? Die sind jetzt aufgeschlossen.
Richtig, das heißt, er hat auch nochmal so ein bisschen seine Maske hochgezogen. Das Einzige ist, sie sagt so, das ist nicht mehr derselbe Mann, der mich um Vergebung gebeten hat. Ja, ich würde eher sagen, es sind verschiedene Facetten von ihm. Aber so grundsätzlich ist sein Ziel oder wie er ist ja eigentlich immer dasselbe. Und auch, dass sie sagt, es ist der Geschwaderführer, der alle dahingerafft hat in meinem Schlafzimmer. Also, ja, sie hat so ein bisschen hohe Erwartungen an ihn. Und sie selbst hat eigentlich bis jetzt auch nichts Besseres gemacht. Sie hat sich ja auch bisher noch nie richtig bei jemandem entschuldigt oder Verantwortung übernommen für ihre Taten. Das macht sie ja auch nicht. Also dafür, dass sie immer gerne mit dem Finger auf andere zeigt, sage ich halt auch, sie hätte sich vielleicht auch mal entschuldigen müssen. Zumindest bei den Gezeichneten. Ich bin der Meinung, da hätte mal eine Entschuldigung. Tut mir leid, dass ich Dane zu lange vertraut habe. Da wäre ihr kein Zacken aus der Krone gefallen.
Gebe ich dir recht. Gebe ich ja definitiv recht. Und jetzt kommt ein ganzer Abschnitt, der für mich wenig sinnhaft ist. Sie gehen jetzt durch den Tunnel, die Magielichter flackern auf. Sie kommen dann ja auf diesem Hof an. Alle stehen echt unter Spannung. Also du merkst diese Energie, die da rumknistert. Das ist einfach auch die Siegelkraft, die jetzt da irgendwie, klar, hochkocht natürlich bei dem ganzen Adrenalin. Und sie treffen ja jetzt Menschen. Und das macht für mich so gar keinen Sinn, dass sie die jetzt treffen und dann nachher so, hallo, übrigens, wir leben. Als hätte sich das nicht mittlerweile rumgesprochen, dass die leben.
Ja, vor allem, weil ja gleich unsere Staffel, Rhiannon und so, die ja völlig aus allen Wolken fallen, weil die sich ja wirklich schon richtig Gedanken gemacht haben, was mit denen passiert ist, was mit denen los ist. Und hier so das zweite Geschwader, die nehmen das mal einfach so ganz hart gechillt wahr. Ach, ihr seid ja da, wir haben gewonnen. Die sind ja eher einfach nur auf ihren Sieg konzentriert. Ich könnte mir aber vorstellen, das war so mein Gedankengang, dass sich die Geschwader, die ja in den Wargames so ein bisschen auch miteinander zu tun hatten, dass sich die einzelnen Geschwader untereinander schon gesehen haben, dass deswegen die Staffel um Rhiannon, Sawyer, dass die gemerkt haben, shit, die fehlen uns, aber dass sich die ganzen Geschwader untereinander, sprich 1, 2, 3, 4, jetzt hier das erste Mal wieder treffen und dass deswegen den anderen drei Geschwadern gar nicht bewusst war, dass die gefehlt haben.
Aber sie sagen doch sie an, wer endlich da ist. Das hört
ja,
sich
vielleicht, weil sie sehen, dass die gerade in Flugkleidung ankommen.
Weiß ich nicht. Oh, keine Ahnung. Also ich finde das schon so ein bisschen, weil da steht, habt ihr aber nicht, das zweite Geschwader hat alles eingesagt, als ihr nicht aufgetaucht seid. Also denen ist ja schon bewusst, dass die weg waren.
Aber vielleicht haben die einfach gedacht, die hätten sich eine dumme Strategie überlegt und wären jetzt hier so wie die alte Phasenacht deswegen gerade knapp angekommen, weil die irgendwo ganz falsch unterwegs waren.
Ja.
Ich glaube halt, dass denen nicht so bewusst ist, was in den Wargames abging. Ich denke, dass das nur dem eigenen Geschwader so richtig aufgefallen ist.
Ja. Also ich find's ein bisschen komisch. Eins ist aber sicher, es weiß keiner, was wirklich passiert ist und dementsprechend sind sie sich dann nochmal einig, dass ihr Plan funktionieren könnte.
Richtig. Das zweite Geschwader, ich habe übrigens nachgeschaut, wer da gerade aktuell Geschwaderführer ist, weil ich doch immer so gerne so ein paar Sachen nochmal einwerfe. Weißt du's? Gut, Emma Mavis kann es schon nicht mehr sein, die ist schon abgekratzt.
Ich weiß aber nicht mehr, wer der Nachfolger war.
Nee, die war auch generell nicht vom zweiten Geschwader, es war jetzt mehr ein Witz. es ist
Nyra ist das Erste.
Septon Izar ist es.
Ah ja, stimmt.
Ja, und seine Nachfolgerin wird nachher Aura Banehaven.
Ah ja, die dumme Nuss.
Ja genau, und das ist sogar das Geschwader, in dem Violet und Rhiannon erst zugeteilt waren, bevor Zayden die Staffeln getauscht hat.
Ah.
Ja, stimmt, genau. Stimmt.
Zayden und Violet gehen jetzt Richtung Liams Zimmer. Und sie müssen jetzt gucken, dass sie diese Briefe finden, die Liam seiner Schwester geschrieben hat. Denn die dürfen nicht verbrannt werden, die soll Sloane unbedingt bekommen. Und das funktioniert auch, sie suchen sie und sie hat sie auch. Da kommen natürlich jetzt ein Haufen Emotionen nochmal hoch. Und jetzt wollen sie nochmal gehen. Und wer läuft ihnen in den Arm? Riddock und Rhiannon. Juhu! Ja. Die sind natürlich super, super froh, dass die leben und dass sie da sind. Und Gott sei Dank hat Violet hier jetzt die erste grandiose Eingebung und sagt Zayden, pass auf, wir können denen vertrauen und die kriegen jetzt die Briefe. Oh, hier ist gerade
Sirene, ich höre es gerade. Ja. Okay, ich glaube, mit den Briefen hätte ich ihnen auch vertraut.
Ich hätte denen mit allem vertraut. Wenn du holst, wie die wie die zu Violet stehen, durch alles, was die durchgemacht haben. Und jedes Mal verzeihen sie ihr nochmal, dass sie so ewig und drei Tage über nix redet und sie so im Dunkeln lässt. Und dann so im letzten Moment, wo sie sie doch nochmal braucht und merkt so, oh shit, ohne meine Crew komme ich doch nicht voran. Ja, die sind so lieb und die verzeihen jedes Mal nochmal. Und das zeigt einfach, dass du denen, glaube ich, schon sehr vertrauen kannst.
Mhm.
Findest du nicht. Du guckst so skeptisch.
Nee, ich guck nicht skeptisch. Das ist mein nachdenklicher Blick. Ich versuche mich immer so ein bisschen da rein zu versetzen und dann werde ich mir so unsicher, weil ich mir denke, wenn ich gerade das durchgemacht hätte, was Violet durchgemacht hat, oder wenn ich mir auch Zayden vorstelle, wie dessen letzte Jahre so verlaufen sind, ich glaube, dann hätte ich immer so einen Rest Misstrauen, wer vielleicht alles mir nur was vorspielt. Und da kann man ja auch wirklich lange jemandem was vorspielen. Das ist ja nicht so, also ich glaube, da hätte ich auch so ein Kernproblem.
Ich weiß halt nicht, wie man einem Mann so blind erstmal vertrauen kann und seine Freunde so vernachlässigt und denen eben nicht alles erzählt. Das ist halt für mich so ein bisschen fraglich, muss ich gestehen.
Ich glaube, der einzige Unterschied, den ich da sehen würde, und es hat jetzt nichts mit ihm als Mann oder als Liebhaber zu tun, ist wirklich nur, dass sie weiß, dass er die Wahrheit kennt, was die Regierung vertuscht und deswegen sicher ist, dass er für, zumindest was das betrifft, auf der richtigen Seite steht.
Ja, ja.
Und bei ihren Freunden weiß sie das nicht. Du weißt nicht, wissen die vielleicht doch irgendwas und vertuschen es nur? Oder stehen die voll im Blauen irgendwo rum, haben keinen Plan von nix? Dann geht's ja auch bei ihr immer noch drum, riskierst du deren Leben? Weil die können sich ja auch nicht alle perfekt abschirmen. Ja, das ist so der Unterschied, den ich mache, tatsächlich. Und das hat nichts mit Zayden zu tun, ich möchte es betonen. Ich würde auch an der Stelle Garrick zum Beispiel dann auch mehr vertrauen. Einfach, weil der ein bisschen mehr das Ganze kennt, den Überblick hat.
Ja, aber manchmal ist auch gut, wenn du einfach Leute an deiner Seite hast, die aus einer Situation oder in einer Situation nicht drin sind und die dir vielleicht einen anderen Blickwinkel geben können. Schadet manchmal auch nichts. Unsere Crew kriegt jetzt auf jeden Fall mit, beziehungsweise Riddock und Rhiannon. Sawyer ist nicht am Start, aber die beiden checken jetzt, oh, Liam ist tot. Sie sind beide natürlich, oder alle sind dadurch wirklich noch mal kurz vorm Weinen und am Trauern. Und dementsprechend sagt Rhiannon, du musst jetzt auf diese Briefe aufpassen. Ist dir was passiert? Und dann sagt sie, nee, alles gut. Und Zayden treibt sie dann ja auch voran und sagt, wir müssen jetzt los. Und Zayden hat ja auch von Anfang an ihr immer gesagt, du musst die Wahrheit so erzählen, dass es keine Lüge ist, aber auch nicht alles verraten wird. Das ist ja auch im nächsten Kapitel dann wichtig, wenn es darum geht, dass sie erzählen muss, was passiert ist in Athwin. Nee, nicht Athwin.
Ja.
Doch.
Doch. Ressen und Elfbein, das sehe ich als so einer Einheit, sag ich mal. Ja, und das spielt ja auch schon so ein bisschen vorweg, ohne dass er es wusste. Aber es gibt ja die Siegelkraft, dass Leute lügen bzw. die Wahrheit erkennen. Ich denke, es geht beides. Dass Leute merken, ob du die Wahrheit sagst, und genauso Lügen erkennen können. Das muss beides existieren. Und da geht das ja schon so ein bisschen in diese Richtung. Weil wenn du dich in der Grauzone dazwischen bewegst, können dir diese Siegelkräfte auch nix anhaben. Macht das Sinn, was ich meine?
Mhm.
Ja, okay, gut. Du hast nämlich gerade auch, wie ich eben, so nachdenklich geschaut, als würdest du gerade überlegen. Ja, weil du erzählst keine direkte Lüge, das heißt, die erkennen dich nicht. Und die Wahrheit ist ja da drin. Sie ist nur nett umschrieben. Also das heißt, vielleicht weiß Zayden ja auch, dass es diese Leute gibt. Es scheint ja keine geheime Siegelkraft zu sein. So hat's für mich nicht geklungen später im Buch, als wäre das jetzt so ganz geheim wie die Gedankenleser.
Das ist jetzt auch das, worüber sie sich unterhalten. Er zieht sie hinter eine Säule. Sie sind in diesem Riesenraum mit diesen roten oder mit den ganzen Drachen, wo man sich so gut
diese
verstecken Rotunde kann.
Diese Rotunde hieß das doch,
ja,
oder?
Ja, genau. Und da stehen sie jetzt hinter einer Säule. Es ist auch keiner da. Es hat sie sonst keiner gesehen. Ich finde, sie wurden schon von genug Leuten gesehen, aber okay. Und jetzt geht's genau um das, was du gesagt hast, ne? Also sie muss lernen zu lügen, ohne zu lügen. So kann man es, glaube ich, ganz gut sagen. Sie will jetzt halt auch schon ein paar Infos. Ich finde den Zeitpunkt, also sie sagt sogar, es ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, aber irgendwie muss es jetzt sein. Nee, ihr habt doch gerade anderes zu tun. Ihr wisst nicht, ob ihr in einer halben Stunde noch lebt. Warum müssen da jetzt die ganzen Fragen da geklärt werden? Aber sie will wissen, seit wann er von Brennan weiß.
Genau, aber das hat mich auch ein bisschen irritiert, weil ich dachte mir, sie kann sich das denken, seit wann er von Brennan weiß. Das wäre so eine der Fragen, die ich nicht gestellt hätte. Nicht, weil es mich nicht interessiert, sondern weil das jetzt für mich eine sehr offensichtliche Antwort war. Hätte ich jetzt mal so grundsätzlich gesagt, vor allem weil Brennan ihr ja erzählt hat, dass er ziemlich direkt in diesen Gängen in Risha versteckt wurde, auch von anderen Drachen. Und dass er ja auch geholfen hat, die Stadt so weit, wie sie jetzt ist, wieder aufzubauen. Da hätte ich mir jetzt denken können an ihrer Stelle, dass das nicht also erst gestern gewesen ist, dass Zayden von Brandon erfahren hat. Aber okay. Übrigens stehen sie wieder unter demselben Drachen wie im ersten Buch.
Hat sie da nicht mit Dane gestanden?
Ja, ich meine ja auch sie. Habe ich gesagt, die beiden? Ich meinte,
so habe ich es verstanden, aber es geht, ja, okay.
Ja, genau. Also im ersten Buch stand sie auch genau unter dem roten Drachen. Ob das jetzt eine Bedeutung hat?
Ich glaube, der rote ist einfach direkt am Eingang, das hilft. Ja, der versteckt am meisten.
Jetzt aber, ich könnte mal wieder hier eine Theorie raushauen. Nee, ich habe keine, aber ein bisschen kreativ an die Sache rangehen. Schön. Also meine Brutstätten kamen gut an, möchte ich nur erwähnen.
Die Idee war auch voll gut, muss ich sagen.
Bin immer noch stolz drauf.
Ja, kann es auch sein. Zayden weicht jetzt hier den Fragen nicht aus, sondern er gibt ihr direkt eine Antwort. Was findet sie auch ein bisschen komisch? Und er sagt, ja gut, ich habe dir Antworten versprochen. Und sie sagt dann ja, ich will die Wahrheiten haben. Ja, und er sagt dann ja, ich muss ja gucken, was ich dir sage. Und sie ist der Meinung, wenn sie sich perfekt abschirmen kann, was wahrscheinlich nie passieren wird, dann wird er ihr alles erzählen. Und dann interveniert er ja und sagt, ja, alles über mich. Wo ich mir denke, alter Zayden, alles über dich sind schon so viele Geheimnisse.
Ja, er ist halt ein geheimnisvoller Typ.
Schrecklich.
Mhm. Aber ich habe das Gefühl, manchmal zieht das Frauen an. Mich zum Beispiel. Ich zähle mich da zum Team schwach. Es ist aber, glaube ich, nicht mal das Geheimnisvolle, sondern so dieses kleines bisschen Unnahbare. Das macht so eine kleine Challenge da draus. Und sie hat ja sowieso dieses Helfer-Syndrom und Retter-Syndrom.
Ja.
Das kommt ja bei ihr noch dazu. Sie will diesen Mann auf die gute Seite ins Licht ziehen, dass der mal wieder Glanz, Gloria und Liebe in seinem Leben entdeckt. Ja, also ich finde es jetzt auch nicht ganz cool. Ich glaube, ich möchte auch nicht, dass mein Partner Dinge vor mir komplett geheim hält. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, wie kurz die Beziehung zwischen den beiden erst besteht, dass man da noch anfängliche Geheimnisse voreinander hat, finde ich jetzt noch nicht mal so ganz schlimm. Wenn man jetzt nach Jahren, die man zusammen ist, Geheimnisse hat. Aber ich habe das Gefühl, sie vergisst auch ganz gerne diesen Zeitfaktor. Klar, der erste Kuss ist schon ein bisschen her, aber danach war ja erstmal Funkstille. Jetzt haben die zweimal geschnackselt, haben nie über ihren Beziehungsstatus geredet und da will die hier, dass er sein ganzes inneres Seelenleben und seine Vergangenheit vor ihr ausbreitet. Jetzt lass dem doch mal ein bisschen Zeit. Würde ich auch nicht machen.
Ja, gebe ich dir recht. Er macht's aber hier nicht besser, indem er sagt, bis zu einem gewissen Grad werde ich immer Geheimnisse haben. Toll, Zayden. Also so zeigt man einer Frau, dass man sie gut findet, ne? Also klar, ich verstehe. Er sagt ja auch, du hast dich ja nicht in einen gewöhnlichen Reiter verliebt, du hast dich in den Anführer einer Revolution verliebt. Ja, verstehe ich alles. Aber dann im zweiten Satz zu sagen, nachdem es eh gerade diese Diskrepanz gibt zwischen was mag ich erzählen und was muss ich erzählen oder was stellt sich Violet unter Ehrlichkeit und Wissen vor, dann noch so einen Satz raussauen, da kann ich echt verstehen, dass sie da so sauer ist und sich echt getroffen fühlt von der Aussage.
Mhm. Das wäre ein Moment gewesen, da hätte er besser mal die Wahrheit wieder umschrieben.
Ja.
Ich weiß auch mal wieder nicht, ob die zwei nicht ein kleines bisschen aneinander vorbeireden. Weil ich habe das Gefühl, klar, dass er Dinge von sich noch zurückhält. Da kommt ja noch so ein kleiner Hammer in Buch 2. Das ist ja wirklich so. Aber ich habe das Gefühl, dass er manchmal auch mehr meint, dass er Dinge vor ihr geheim hält, die andere mitbetreffen. Und dass er, weißt du, wie ich meine? Ich habe das Gefühl, die reden auch manchmal so ein kleines bisschen aneinander vorbei. Dass er das gar nicht so krass böse meint oder jetzt sie aus allem will raushalten, was ihn als Person betrifft, sondern dass er mehr sagt, es wird Geheimnisse zwischen uns geben und sie, ich glaube, die drücken sich einfach unglücklich aus, wie ich mich gerade.
Ich glaube aber schon, dass er schon weiß, was sie meint und er aber auch darauf keinen Bock hat, weil er ein schlechter Mensch in der Kommunikation ist. Ich glaube schon, dass er weiß, dass sie Sachen über ihn wissen will und seine Geheimnisse, die ihn betreffen, das weiß er schon. Das ist ein schlauer Kerl, aber er hat da keinen Bock drauf. Warum auch immer. Klar ist das vielleicht für ihn auch ein schwieriger Gedanke teilweise, wenn wir jetzt an seine Mutter denken oder was auch immer. Aber dann hier diesen Satz da rauszuhauen, in diesem Moment, war nicht so der intelligenteste Move, muss man einfach sagen.
Nee, war ein bisschen unglücklich. Insgesamt hätte ich auch nicht da rausgehauen. Aber ich weiß nicht, ich glaube, da bin ich anderer Meinung als du. Ich glaube nicht, dass dem manchmal so ganz klar ist, was die sagt. Wenn ich da an seine Bonuskapitel denke, da kommt der mir manchmal auch ein bisschen rückschrittig zwischenmenschlich vor. Ich glaube, da dürfen wir dem
da
nicht.
Da widerspreche ich dir jetzt nicht, das ist okay für mich.
Ich glaube, wir dürfen dem nicht zu viel emotionale Intelligenz zuschreiben, weil der einfach emotional ein bisschen verkrüppelt ist durch seine Kindheit.
Ja, das kann
der weiß
sein.
Das, glaube ich, manchmal nicht, was die da so von ihm will oder was die genau gerade für ein Problem hat. Der steht da schon auf dem Schlauch teilweise, glaube ich.
Aber ich kann hier vollkommen verstehen, dass sie sagt, das funktioniert aber so für mich nicht. Und das ist okay, dass sie das sagt. Sie sagt halt, ich kann jetzt ohne absolute Offenheit hier dir nicht vertrauen. Ich kann dir das verzeihen, was passiert ist vor dem heutigen Tag. Aber ab sofort, wenn du willst, dass hier was funktioniert, dann brauche ich die totale Wahrheit. Und ich kann es definitiv verstehen.
Es ist ja auch grundsätzlich okay. Auch wenn ich, wie gesagt, manchmal mehr in der Mitte zwischen den beiden stehe. Die sind mir ein bisschen schwarz und weiß.
Ja.
Bin ich aber ein Freund davon, dass sie klar ihre Grenzen kommuniziert. Das macht für mich, das ist so ein bisschen ambivalent. Das hat für mich nichts mit dem anderen zu tun. Mhm. Ich wäre anders als sie. Ich wäre auch anders als Zayden. Ich bin da eher Mittelmaß. Aber ich mag es, wenn Leute für sich und ihre Grenzen einstehen. Von daher finde ich das von ihrer Seite aus extremst cool.
Ja. Aber das ist ja auch das, was du sagst. Dadurch, dass die nicht richtig kommunizieren, wissen die ja auch beide nicht, welche Grenzen der andere jetzt meint. Oder wo die Grenzen aufhören. Aber okay. Ich finde es süß, dass sie denkt, dass sie sich entlieben könnte. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, das wird nichts. Und jetzt ist klar, okay, die nächste Glocke kommt. Es wird Zeit für die Formation. Sie soll ihren Schutzschild hochziehen. Sie soll jeden blockieren, der ihr über den Weg laufen wird. Zayden zu blockieren ist eine andere Hausnummer. Er ist schwieriger zu blockieren als die meisten anderen. Deswegen ist der, glaube ich, schon guter Dinge, dass sie die restlichen ganz gut abschirmen kann. Also ich glaube, das ist nicht nur so dahingesagt.
Mhm. Die haben ja auch in diesem ersten Gespräch in Orisha, als sie wach war, beziehungsweise in dieser Ratsversammlung, haben sie ja auch darüber gesprochen, dass bevor sie zurückfliegen, dass sie schon anfangen, an ihren Schilden zu üben. Und uns fehlen ja immer wieder so Teile auch zwischendrin. Mhm. Von daher glaube ich, da könnten auch ein paar Übungen noch stattgefunden haben, wo sie dann vielleicht auch gemerkt hat, dass sie ihn nicht gut abschirmen kann. Aber ich glaube, das hat auch einfach mit der inneren Verbindung zu tun. Da besteht ja nicht nur eine Art, wie er an ihre Gedanken rankommt.
Und jetzt warten sie quasi auf die Gefallenenliste, dass diese vorgelesen wird. Und wir sind wieder zurück mit unserem Mantra aus Buch 1. Wir werden heute nicht sterben. Garrick sagt dann zu Zayden noch, ich hoffe, dass du mit deinem ganzen Plan echt recht hast. Es wäre wirklich bedauerlich, alle 3 Jahre geschafft zu haben und dann am Tag der Abschlussaufstellung draufzugehen. Kann ich wirklich nachvollziehen, den Gedanken.
Wie schade, wir dürfen doch jetzt endlich in den Krieg ziehen.
Ja, prinzipiell ist es egal, ob ich bei der Abschlussaufstellung sterbe oder dann an der Front. Aber gut. Jetzt kommt dieser unfassbar peinliche, kurzfristig peinliche Moment. Captain Fitzgibbons liest die Gefallenenliste vor. Garrick Tavis, Zayden Ryerson. Ja. Oh, das ist jetzt aber unangenehm, kommt dann Zayden. Und das ist so ein lustiger Moment. Und ich hoffe, dass wenn wir irgendwann mal eine Serie haben, auch eine 2. Staffel, dass dieser Moment genauso drin ist. Weil den feiere ich ohne Ende. Dass Zayden, ich kann mir das auch bildlich vorstellen, wie Zayden so einen Schritt nach vorne macht und sagt, oh, schwierig. Also, das ist jetzt ein bisschen unangenehm, aber wir leben noch.
Ich sehe auch seinen Gesichtsausdruck förmlich vor mir. Dieses leicht kalte Grinsen.
So süffisant.
Ja, genau. Und der arme Fitzgibbons hier. Ich meine, bis jetzt hat der Mann auch nichts gerissen, ne? Aber ja, peinlich. Peinlich für ihn.
Schon sehr peinlich.
Ja, ich habe nachgeguckt. Ich glaube, ich habe nachgeguckt und der hatte bisher keinen Vornamen, gell, Fitzgibbons?
Doch.
Echt? Oh, jetzt warte. Jetzt
war
guck
das
ich
nicht
nach.
Christian? Leroy?
Du bist schon wieder bei Christian Grey. Wen hast du noch mal so genannt? Du hattest doch schon mal einen Charakter, den du immer Christian nennen wolltest.
Der hieß doch eigentlich Leroy, oder nicht?
Nee, das ist Pancheck. Oh. Der heißt Leron.
Hups.
Jetzt bringst du mich gleich ganz raus.
Hoppala.
Wen hast du denn noch mal? Irgendjemand wolltest du aber wirklich immer Christian nennen.
Pancheck.
Ja. Nee, siehst du, es gibt keinen Vornamen.
Ja, so okay.
Zu Fitzgibbons.
Ich hab grad Pancheck und Fitzgibbons vertauscht.
Also Fitzgibbons hat noch keinen Vornamen, da können wir noch mal kreativ werden. Was wäre ein Vorname für Fitzgibbons? Ich sehe den auch so ein bisschen irgendwie als einen leicht verpeilten Menschen da vor mir, oder?
Ich sehe den, warte, lass mich kurz nachdenken.
Denk dran, das ist ein Schriftgelehrter, ist kein Reiter.
Ah, ja, stimmt, ja. Dann wäre ich so bei Rudi.
Der Rudi Fitzgibbons.
Rudolf.
Kurzform für Rudolf.
Rudolf Fitzgibbons, und da die Schreiber ja so cool drauf sind, nennen die Rudi den guten
Rudi!
Ja.
Ja, ich weiß auch nicht, bei Fitzgibbons, der ist für mich sowieso ein so verwirrender Charakter, weil ja, ja, der ist ja eigentlich schon älter. Der hat ja wohl auch silberne Haare schon, ich habe nachgeschaut. Aber irgendwie, wenn der auftritt, habe ich immer so einen leicht verpeilten Mann, der noch gar nicht so alt ist vor mir. Und dann kommt da kommt da immer, der hat schon silberne Haare und ist schon älter. Und ich denke mir immer, bei mir ist der in der Vorstellung gar nicht so alt. Ja, aber ich gehe mit, komm, Rudi ist in Ordnung. Der Rudi Fitzgibbons.
Ja, Pilo Penchik, Rudi Fitzgibbons und Günther Ettis. Ey, das ist eine Kombi, kann ich dir sagen.
Magische Trio.
Ja, sehr gut.
Das war's für heute. Bin dankbar für die kürzeren Kapitel, die jetzt kommen aktuell.
Ja, tatsächlich fällt es mir jetzt im Moment auch dadurch ein bisschen leichter, weil ich echt, also ich möchte nicht so klingen, als wäre ich so wahnsinnig undankbar mit dem Wetter. So möchte ich jetzt gar nicht rüberkommen, sonst fühle ich mich wie die Meckerliese des Jahrtausends. Ich freue mich, dass so tolles Wetter ist. Ich freue mich auch wirklich, wenn Leute draußen in den Pool oder so können. Gar kein Ding, kann ich alles nachvollziehen. Aber ich habe wirklich kopfmäßig zu kämpfen damit. Und gerade bei diesen langen Kapiteln, stell dir mal vor, wir müssten jetzt diesen Kampf in Resson aufnehmen.
Da hätte ich gesagt, so Freunde, wir machen jetzt mal 3 Wochen Pause, bis sich das Wetter beruhigt hat. Und dann können wir gerne über den Kampf sprechen.
Genau, genau. Weil ich glaube, ich musste das jetzt einmal gerade klarstellen, dass mein Problem nicht grundsätzlich ist, dass ich gegen gutes Wetter bin, sondern einfach, dass ich
denken.
Mit meinem
mein Problem ist grundsätzlich
dass ich nicht
denken.
Kann.
Ah, schön. Also, der Pool fehlt mir leider zu Hause noch. Das ist ein Großprojekt für die nächsten Jahre. Ich sehe uns da auch schon drin, uns beide. Ich mit einem schönen
Launchen.
Sprudel.
Ich wollte gerade sagen, mit der Sprudelflasche.
Ja.
Ich kann es immer noch nicht fassen, wie viele Leute dir recht gegeben haben.
Ja, das finde ich immer noch cool. Ja, und du kriegst einen Cocktail von mir. Ich trinke vielleicht einen mit. Vielleicht bringt Marc uns einen.
Ich hätte gern Pina Colada. Das ist schon so meins. Pina Colada oder so ein Lumumba, so ein kalter Kakao mit Rum.
Aber doch nicht bei 30 Grad. Oh, denn ich bin ja gar kein Sahnemensch. Ich würde dann eher ein Mojito, Raspberry Mojito oder Tropical Mojito. Oh, ja. Halt einen alkoholfrei. Fände ich ganz cool.
Ich wollte gerade fragen, meinst du, ich sollte eine Rubrik aufmachen? Schickt uns unsere besten Cocktailrezepte. So für über den Sommer zu kommen. Könnten wir
ja
veröffentlichen in
gerne
der Story dann
mit
immer.
Alkohol, ohne Alkohol. Haut raus.
Ja, genau. Ja,
so Ipanema in cool zum
genau
Beispiel.
Richtig. Ich könnte ja die KI nutzen, um dann immer so richtig schöne Rezeptekarten zu erstellen. Und dann machen wir so den Cocktail der Woche.
Ja, das sollten wir mal machen. Das wäre eine Idee.
Das ist doch eine Idee.
Drachenstunde Cocktail der Woche. So, jetzt machen wir Schluss. Sonst kommen noch lustigere Ideen und dann haben wir noch mehr Arbeit. Wir hoffen, dass ihr das Wetter genießen könnt mit einem kühlen, kalten, leckeren Getränk eurer Wahl in eurer Hand. In der anderen, keine Ahnung, ein gutes Buch. Oder ihr überlebt auf der Arbeit irgendwie. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr das gut durchsteht. Doch, durchsteht ist das richtige Wort. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder in der nächsten Drachenstunde. Tschüss!
Tschüss.
Drachenstunde, der Fantasy-Podcast.